Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Schriftsteller und Islamwissenschaftler Navid Kermani wäre unzureichend beschrieben, wenn man ihn einen Kriegsreporter nennt. Er ist Autor, Romancier, Essayist, öffentlicher Intellektueller, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels und vor wenigen Tagen hat er im Stadttheater den Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste erhalten. Ebenfalls vor wenigen Tagen ist sein neues Buch erschienen, in die andere Richtung jetzt, eine Reise durch Ostafrika. Vom Süden Madagaskars bis in die Berge Sudans ist er gereist. Allesamt unvereinte, geteilte, geschundene, gespaltene Länder. Darüber wollen wir an diesem Feiertag mal sprechen. Es gab Militärputsche in Mali, Niger, Mauretanien, Burkina Faso. Die Sahelpolitik wird meist als Sicherheitspolitik von uns aus betrachtet. Der Hass auf die ehemalige Kolonialmacht Frankreich oder italienische Kolonisatoren in Äthiopien führten zu einer Abkehr vom Westen und erhöhter Präsenz von Russland, etwa in Mali oder Niger. Heute gestaltet Navid Kermani mit Alt-Bundestagspräsident Norbert Lammert einen literarisch-musikalischen Festakt in Bonn zum Tag der Deutschen Einheit. Deshalb habe ich ihn gestern gefragt, Sie haben den riesigen Inselstaat Madagaskar und viele andere gespaltene Länder Ostafrikas bereist, allesamt geprägt durch Hinterlassenschaften des Kolonialismus?
Laut UN vor 2-3 Jahren die erste klimabedingte Hungerkatastrophe der Menschheit und die Dürre, für die ist keine jetzige Regierung verantwortlich. Dennoch der Umgang mit der Dürre, der Umgang damit, dafür sind natürlich die staatlichen Stellen auch immer auf Madagaskar verantwortlich. Also wie stark immer noch vor Ort sichtbar, spürbar der Kolonialismus noch nachwirkt, das hätte ich nicht gedacht. Also das muss ich schon sagen.
Nur die Ausbeuter sind heute die Einheimischen.
Ja, aber auch,
weil sie... Satz von Ihnen.
Ja, aber auch, weil sie koloniale Strukturen übernehmen, weil sie anstelle der alten Kolonialherren gesetzt haben. Also wenn sie allein schon, man darf ja nicht pauschalisieren, die Regierungsformen sind auf diesem Kontinent auch sehr verschieden gewesen vor dem Kolonialismus. Aber diese Hierarchie, diese Art und Weise, wie eine bestimmte Schicht über andere herrscht, das hat sich erst in den nachkolonialen Situationen entwickelt und es nimmt eigentlich koloniale Zustände auf. Nur, dass eben nicht mehr Weiße herrschen über Schwarze, sondern Schwarze, das sind ja auch alte Vorhersagen von François Fanon. Also eigentlich Schwarze haben sich anstelle von der Weißen gesetzt und tun das Gleiche, was die Weißen vorher auch gemacht haben, etwas pauschal gesagt. Also wenn sie nur das klingt ja zu pauschal oder so allgemein, aber das kann man ja noch am heutigen Stadtbild von Nairobi, da beschreibe ich das ja, wie ich durch die Stadt laufe. Die Stadt ist eigentlich in den Strukturen kolonial geblieben. Nur dass in den ehemaligen weißen Vierteln jetzt auch Schwarze wohnen.
Und von oben sieht Madagaskar aus wie eine aufgelassene Mine.
Ja, aber auch da nehmen Sie nur die Entwaldung, also die Abforsten. Ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe es ja aufgeschrieben. Ich glaube, 85%, 90% der Wälder auf Madagaskar sind abgeholzt, was eine absolute Katastrophe ist, ökonomisch, für das Klima, für die Menschen, für die Nahrungsketten und so weiter und so
Monokulturen,
fort.
Monokulturen, Infrastrukturen im Eimer.
Und das ist wesentlich geschehen seit der Unabhängigkeit. Also da kann man nicht sagen, das waren die Franzosen. Aber die Art und Weise...
1958 unabhängig, 1960 autonom. So ungefähr.
So, Sie haben es jetzt mit den Zahlen besser im Kopf. Ich verliere ein bisschen den Überblick bei all den Ländern, die ich bereist habe. Aber ja, genau. So in den 60er, 70er Jahren war Madagaskar ein aufblühendes Land. Es war eine enorme Entwicklung. Es war Hoffnung. Die Lebensqualität war nicht so schlecht. Jetzt kann man sagen, die Menschen selbst, die Regierungen, die Verantwortlichen, die Gouverneure und so weiter haben diese Abholzung betrieben. Ja, die Menschen in den Dörfern und so weiter. Aber der Art und Weise des Umgangs mit der Natur, also dass das natürliche Gleichgewicht nicht mehr da ist, dass Natur wahrgenommen wird als etwas, was man ausbeuten kann. Das ist natürlich etwas, was mit der Moderne hineingekommen ist in das Land. Und was dieses Land, im Prinzip ist es ja auch jetzt müßig zu sagen, zu entscheiden, wer ist schuld. Man merkt nur an sehr vielen Stellen auf diesem Kontinent oder in dem Teil des Kontinents in Ostafrika, den ich bereist habe, dass da etwas völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Dass etwa bestimmte Dinge, die wir hier auch wahrnehmen an ökologischen Schäden, an Ausbeutung Natur, an einem Leben, das vielleicht entfremdet wirkt oder vielleicht auch entfremdet ist, auch an natürlichen Strukturen in den Dörfern und so weiter und so fort, dass das Alte nicht mehr existiert, das, was vor der Kolonisation da war, und das Neue, weil es eben auch von außen importiert worden ist, nicht so über die Jahrhunderte hinweg hat entwickeln können, wie dort, wo es begonnen hat, nämlich in Europa.
Wenn wir auf die Staaten gucken, die Sie bereist haben, dann sind die meisten geteilt durch, ich nenne das mal intranationale Konflikte, einfacher gesagt durch Bürgerkriege, Massentötungen in Darfur, in Sudan, Mali, Tuareg-Gruppen, Burkina Faso, Islamischer Staat, Putsch in Niger, Somalia, Al-Shabaab-Milizen. In Äthiopien haben sie ausführlich bereist, diese People's Liberation Front gegen die Militärdiktatur. Die Menschen sind zu Fuß unterwegs. Ist so ein einfacher Satz, der sich bei ihnen findet, der aber im Grunde das beschreibt, was da los ist. 40, 50 Kilometer lange Märsche. Wo gehen die Menschen hin? Was ist deren Zukunft?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch sehr dynamische Orte oder Gesellschaften innerhalb Ostafrikas. Aber es gibt auch vergessene, verlassene Regionen. Und natürlich haben mich die in gewisser Weise mehr interessiert, weil ich halt jemand bin, der auch auf die Not schaut. Also das ist auch kein Buch, das ein allgemeingültiges Bild über Ostafrika.
Nein, Sie analysieren keine Finanzströme oder Militärstrukturen. Ne?
Nein, ich schaue natürlich, das ist ja mein Beruf oder meine Aufgabe auch, nach Kriegen, nach Nöten, nach Hungersnöten, nach Konflikten. Also insofern, jemand, der jetzt durch Europa reisen würde und nur auf die Ukraine schauen würde, würde auch keinen. Er ist nur jemand, der Kriegsreporter ist, reist halt in die Ukraine. Und so ungefähr ist es bei mir ja auch, dass ich natürlicherweise eher auf die Konflikte schaue und auf die Krisen schaue. Und es gibt innerhalb Afrikas, die sind ja nicht nur in Europa vergessen oder im Westen vergessen, sondern selbst innerhalb Afrikas vergessen. Also nehmen Sie nur einen Konflikt wie den in Tigray. 500.000
Norden von Äthiopien
innerhalb von 2 Jahren. Also das sind unglaubliche Opferzahlen. Also die, wenn wir die Zahlen mit
halbe Ukraine Million oder so ungefähr.
Ja, eine halbe Million, vor allem auch eben auch zivile Opfer, fast ausschließlich oder mehrheitlich. Davon bekommen sie selbst in Addis Abeba nicht mehr viel mit. Das ist schon da ist es weit weg. Und das ist es auch, was einen natürlich so aufbringt, dass diese Konflikte auch teilweise oder zum guten Teil lösbar wären, wenn es Druck gäbe. Aber das Einzige, was von außen reinkommt, das sieht man jetzt auch ganz klar am Sudan, ist eben nicht etwa Druck, dass Frieden herrscht, sondern Druck in dem Sinne, dass Waffen geliefert werden. Denn wir sagen alle, wie schlimm der Krieg in Sudan ist, aber die Waffen werden geliefert. Was sind das für Waffen? Das sind eben russische Waffen, das sind chinesische Waffen, das sind aber auch westliche Waffen. Was mich auch zusätzlich auch so umtreibt oder einfach auch nicht in Ruhe lässt, wir reden jetzt in einer Welt, die auch in Europa nicht mehr friedlich ist. Also wir haben diese lange Friedenszeit in Europa, ist vorbei. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg jetzt im Nahen Osten, der ja auch immer näher an uns heranrückt. Also das sind ja Dinge, die auch nicht erst gestern begonnen haben, in den letzten 10, 20 Jahren. Es sind doch Kriege, die erst dann in unser Bewusstsein rücken, wenn es weiße Menschen sind, die betroffen sind. Wenn es Gesichter wie unsere Gesichter, oder jetzt sage ich unsere Gesichter, mein Gesicht ist ein bisschen anders, weil ich meine Eltern aus Iran kommen, aber wenn es vertraut wirkt, das ist dann meistens zu spät. Also nehmen Sie den Konflikt im Nahen Osten, der uns jetzt so umtreibt. Natürlich, das ist fürchterlich und auch für uns gefährlich, was da passiert. Denn es ist ja nicht, dass es uns das unberührt lassen wird, wenn sich der Krieg ausweitet. Wirklich betroffen hat uns der Krieg oder betroffen gemacht hat uns der Krieg, als die Flüchtlinge gekommen sind, 2015. Aber der hat natürlich viel früher schon begonnen. Und jetzt die ganzen Krisen in Afrika, dort, wo Krisen herrschen, der Klimawandel, der dort auf eine Weise zuschlägt, wie wir uns das hier gar nicht fassbar machen. Wir verdrängen das ja. Wir reden hier über Heizungsgesetze oder dies oder jenes oder über all das. Aber die eigentliche Schlacht um das Klima wird nicht an deutschen Tankstellen entschieden. Die wird in Afrika entschieden. Die wird in Südasien entschieden. Und dort schlägt der Klimawandel immer von einer Weise zu, von der wir uns auch gar kein Bild machen. Aber das, was wir dort sehen, das ist unsere eigene Zukunft. Und wenn wir dort nicht hingucken, dann vergessen wir auch unsere eigene Zukunft.
Wir reden am 3. Oktober miteinander. Sie haben auch über den Krieg ja nachgedacht, was das ist. Warum tun Menschen sowas an? Ja? Also warum tun wenige Machthungrige vielen Wehrlosen sowas an?
Ja, das war ja eine Grundfrage, die mich umgetrieben hat, dass ich bei all dieser Reise eigentlich meine eigene Welt nie vergessen habe. Also dass ich versucht habe, meine eigene Welt von dort zu sehen, zu verstehen. Also nehmen Sie nur was wie den Klimawandel. Das war mir vorher nicht so bewusst. Wenn man real sieht, 7 in einem Gebiet, das ich eigentlich immer selbst ernähren konnte, ein sehr armes Gebiet, aber sie konnten sich ernähren. 7 Dürren hintereinander. Das hält keine Gesellschaft mehr aus. Oder nehmen Sie nur den Krieg, also wenn sie den Krieg in Reinform erleben.
Sudan kann ich die Zahl der Binnenflüchtlinge überhaupt nicht zählen. Ich glaube 6 Millionen oder so.
10 Millionen sind wir schon mittlerweile.
Oh Gott. Hm.
Also da ist jeder Dritte oder jeder Zweite schon auf der Flucht. Was mich interessiert hat, war aus diesen Themen, die mich hier beschäftigen, Identität, Entwicklung, Klima, Krieg, Musik, all das, Dinge, die mich existenziell betreffen, mich persönlich, der hier in Deutschland lebt, in Europa lebt, aber die zu sehen aus einem anderen Blickwinkel der Welt, auch um meine eigene Welt besser zu verstehen. Ich glaube, dass wir enorm viel verlieren, wenn wir uns immer nur selbst sehen und wenn wir immer nur diese Binnenperspektive haben und ich jedenfalls für mich und ich hoffe, die Leserinnen, die Leser nehmen Anteil an dieser Suchbewegung, rauszugehen, um sich selbst auch zu finden oder sich selbst zu entfremden oder in der Verfremdung wiederzufinden. Und so habe ich auch unendlich viel gelernt auf dieser Reise über mein eigenes Leben, über mein eigenes Dasein, über mein eigenes Denken, indem ich geschaut habe, wie ist die Welt, wie nehmen andere Menschen diese Welt wahr.
Ausgeliefert sein von vielen an die Allmacht von wenigen ist so ein Satz, der mich hat zögern lassen, vor allem auch an den Stellen, wo sie Dinge beschreiben, die für uns unvorstellbar sind, die man nicht, gar nicht zeigen kann. Gewalt gegenüber Frauen, gegenüber Kindern, was Milizen da fertigbringen. Sind solche Gesellschaften zu befrieden?
Also erstmal muss ich sagen, das sind Dinge, die sind uns überhaupt nicht fremd. Also die sind, kennen wir aus der deutschen Geschichte, also auf schlimmstmögliche Weise. Wir haben jetzt diesen Ukraine-Krieg, wir haben Butscha, wir haben all das, die Massaker, die dort passiert sind. Wir haben das Massaker des 7. Oktober auch nicht weit weg. Wir haben all die Grausamkeiten des Islamischen Staates im Irak, in Syrien. Also das sind alles Dinge. Wir haben das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, was man auch nicht vergessen darf, oder jetzt aktuell im Libanon. Also ich schaue da nicht hin und sage, oh, die schlimmen Afrikaner oder die schlimmen Äthiopier, sondern ich sehe eigentlich etwas, was im Menschen selbst ist, etwas, wenn Sie so wollen, Anthropologisches. Dort, wo dann diese ganze Technologie nicht auf die Weise da ist und das verdeckt, wo man das sozusagen in Reinkultur sieht. Denn diese ganzen Drohnen und die ganzen Computersimulationen, all das, das ist ja eine Täuschung. Am Ende ist der Krieg eben, dass eine Horde in ein Dorf hineinfällt und die Leute massakriert. Und diese Gewalt erleben sie ja jetzt auch im Nahen Osten auf eine Weise, dass diese Entgrenzung, Entmenschlichung, die stattfindet auf allen Seiten des Krieges, also in allen Lagern. Oder denken Sie an die Situation im Irak, an die Grausamkeiten, die Amerikaner begangen haben. Da ist etwas im Menschen, was schon Shakespeare beschrieben hat. Das ist nicht etwas, was nur dort passiert. Es ist nur dadurch, dass da der ganze mediale Filter wegfällt und diese ganze Simulation wegfällt, dass uns das Leid, die Grausamkeit verborgen bleibt und wir nur Zahlen sehen, wenn man wirklich dann in ein Dorf kommt, wo alle Frauen vergewaltigt worden sind. Das ist etwas, wo ich auch über das Mannsein nachdenke, also wo ich über mich nachdenke. Und das ist eigentlich das, was mich in diesem Buch auch schon, also das war diese Suchbewegung in diesem Buch, vielleicht anders auch als im Vergleich zu früheren Reportagen von mir, ist immer auch das Allgemeingültige herauszuarbeiten oder zu sehen an diesen Konflikten, es sozusagen nicht zu exotisieren, sondern umgekehrt es als etwas Exemplarisches zu beschreiben, was uns genauso betrifft und was wir aus eigener Geschichte und Gegenwart auch kennen.
Was wir dort sehen, ist Teil unserer Zukunft. Schriftsteller Navid Kermani über seine Reise durch Ostafrika vom Süden Madagaskars bis in die Berge Sudans.